Mordermittler Ralf Östermann ist schon im Feierabend, als sein Handy klingelt. Er hat Bereitschaftsdienst. Im Kommissariat für Todesermittlungen, im KK11, der Bielefelder Kripo, muss immer jemand erreichbar sein. Es ist der 4. Oktober 2006, ein Mittwochabend. Östermann hofft, dass es nichts Dringendes ist, etwas, das zur Not auch bis morgen warten kann. Er ist verabredet für den Abend. Am Telefon ist jemand aus der Kripo-Zentrale. Er sagt, es sei eine Leiche gefunden worden, vermutlich eine Frau, in einem Wald außerhalb von Paderborn. Man müsse davon ausgehen, dass es sich um Frauke Liebs handelt. Die Kleidung passe genau zur Vermisstenbeschreibung. Östermann alarmiert sofort die Kollegen in der Mordkommission. Er sagt seine Verabredung ab und steigt ins Auto.
In Paderborn wird seit Dienstagabend eine junge Frau vermisst, die 21-jährige Frauke Liebs.
Ich wusste, irgendwas ist passiert.
Auf einmal vibrierte mein Handy.
Bist du festgehalten?
Ja. Nein, nein.
Wer ist bei dir?
Kann ich dir nicht sagen.
Irgendwie wird sie probiert haben, uns einen Hinweis zu geben. Und wir haben ihn einfach nicht verstanden.
Und jeder hat den Biss und den Ehrgeiz. Also wir wollen den Scheißfall klären.
Wenn es dieses Mal nicht gelingt, dann gebe ich auf. Dann muss ich mit den Fragezeichen irgendwie weiterleben.
Ihr hört Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Ein Podcast von Stern und Stern Crime. Frauke Liebs wurde 2006 in Paderborn entführt und ermordet. Ihre Familie und die Polizei suchen den Täter bis heute. Dieser Podcast ist der Versuch, wieder Bewegung in den Fall zu bringen. Was fehlt, ist die entscheidende Zeugenaussage oder aber das Geständnis des Täters. Ich bin Dominik Stawski, ich bin Reporter beim Stern. Und das hier ist Folge 6, der Totengrund. Noch eine kurze Warnung. In dieser Episode wird es auch um rechtsmedizinische Details gehen. Die Spuren am Fundort und an Fraukes Leichnam werfen nämlich Fragen auf. Und zwar Fragen, die auch den Täter betreffen. Deswegen gehören diese Details in den Podcast. Es kann aber sein, dass die Beschreibung dieser Spuren jemanden verstört. Daher diese Triggerwarnung. Fraukes Leichnam lag gleich neben der Bundesstraße L817 in Lichtenau. Das war das erste Mal, dass Ralf Östermann von dieser Ecke gehört hat. Er und seine Leute fuhren gleich los. Die Strecke zog sich. Sie führte über die Dörfer mitten ins Nichts. Die Fundstelle lag im Südosten von Paderborn, 20 Kilometer entfernt von der Innenstadt. Die ganze Gegend dort bestand aus tiefem und auch dicht gewachsenem Wald. Es gab dort nicht einmal einen Geh- oder Radweg, sondern nur die einspurige Landstraße und gleich daneben standen die hohen Fichten.
Als wir ankamen, war es schon fast dunkel, aber zumindest war es schon sehr dämmerig.
Ja.
Und die Dunkelheit brach eigentlich herein.
Und was dachten Sie, als Sie am Fundort waren?
Eigentlich war aus meiner Sicht relativ schnell klar, dass die Stelle, wo Frauke gefunden wurde, kein Tatort im klassischen Sinne war, sondern nur ein Leichenablagerort.
Warum ist das klar eigentlich?
Die Örtlichkeit stellte sich so dar, dass die Frauke unter einem Baum lag, so ein bisschen abgedeckt war mit Laub und Reisig, aber es gab, so wie sie dort lag, oder das, was man erkennen konnte, eigentlich überhaupt keine Hinweise, dass da ein Kampf geschehen oder irgendetwas anderes stattgefunden haben musste. Deswegen waren wir eigentlich sehr frühzeitig schon der Meinung, dass es sich da wirklich bei dem Fundort nur um einen Ablageort handelte und um keinen Tatort im klassischen Sinne.
3,5 Monate war es her, dass Frauke verschwunden war. Bis zu diesem Abend behandelte die Polizei Fraukes Verschwinden nicht wie ein Tötungsdelikt. Fraukes Fall galt nur als Vermisstensache. Deswegen war bis jetzt auch nicht Östermann und das KK11, sondern die Kreispolizeibehörde in Paderborn zuständig. Es gibt zwar auch in Paderborn Kriminalpolizisten, aber die ermitteln eigentlich nur in kleineren Delikten. Immer wenn es etwas Größeres ist, ein Tötungsdelikt oder ein anderes Kapitalverbrechen, dann übernimmt das Polizeipräsidium in Bielefeld. Dort gibt es einfach viel mehr Spezialisten. Östermann wusste zwar auch schon davor von Frauke und ihrem unerklärlichen Verschwinden. Der Fall hatte sich einfach unter Polizisten rumgesprochen, aber an den Ermittlungen war er bis dahin nicht beteiligt. Mit dem Fund der Leiche ging die Verantwortung schlagartig auf ihn über. Er war jetzt der leitende Ermittler im Mordfall Frauke Liebs. Im Wald war es mittlerweile komplett finster geworden. Nur die Taschenlampen und die Strahler der Polizei spendeten ein bisschen Licht. Östermann entschied, die Spurensicherung erst am nächsten Morgen fortzusetzen. Das Risiko, dass irgendwer in der Dunkelheit Spuren zerstört, war ihm einfach zu groß. Er ließ den Bereich von einer Streife bewachen. Am nächsten Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, waren er und sein Team zurück. Während die Ermittler sich Zentimeter für Zentimeter durch den Wald arbeiteten, kam Fraukes Familie in Lübbecke zusammen. Der letzte Rest Hoffnung, Frauke doch noch lebend wiederzufinden, war jetzt verloren. Ingrid Liebs wird den Moment, in dem sie vom Tod ihrer Tochter erfahren hat, nie vergessen.
Ich habe damals immer noch gerne im Bett einen Augenblick gelesen. Und dann klingelt gegen 23 Uhr das Telefon. Ich gehe dran. Die Polizei aus Paderborn ist am Telefon, eine Frau, die mir sagt, ja, wir haben heute Abend auf den Hinweis eines Jägers hin eine Leiche gefunden. Das könnte von der Kleidung her ihre Tochter sein. Die Presse weiß auch schon Bescheid. Wir informieren Sie jetzt nur, damit Sie das nicht morgen erst in der Presse lesen und darüber erfahren, dass man möglicherweise Ihre Tochter gefunden hat. Und das war's. Ich bin dann ziemlich perplex ins Bett gegangen, habe in der Nacht, glaube ich, nicht besonders viel geschlafen. Die anderen Familienmitglieder vermutlich auch nicht. Und am nächsten Morgen habe ich dann auf die Wiederholungstaste gedrückt und nochmal in der Polizei in Paderborn angerufen und habe gesagt, jetzt glauben Sie aber nicht mehr, dass Frauke weggelaufen ist. Und da kam als Antwort, nein, das glauben wir jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir von einem Verbrechen ausgehen. Ja, und das war's wieder.
Und was war nach dem Anruf?
Erst einmal Funkstille.
Und bei Ihnen hier? Also bei Ihnen zu Hause? Was?
Bei uns zu Hause war auch Funkstille. Was soll man sagen angesichts der Tatsache, dass Frauke tot ist? Da gibt's keine Worte.
Sie sagt, die Tage, nachdem man Frauke gefunden hatte, waren die schlimmsten. Einerseits waren sie zwar als Familie zusammen, aber miteinander reden konnten sie nicht. Jeder hat auf seine eigene Art getrauert. Am Fundort im Wald hatten sich inzwischen zahllose Ermittler und Kriminaltechniker versammelt. Der Bereich war mit Flatterband abgesperrt. Östermann und die anderen Beamten trugen weiße Overalls, um mit ihrer Kleidung keine falschen Faserspuren in den Ästen zu hinterlassen. Fraukes Leichnam lag etwa 10 Meter von der Straße entfernt, in einer Mulde unter mächtigen Fichten. Von der Straße aus konnte man noch nichts erkennen. Man musste einige Meter in den Wald gehen, eine kleine Kuppe hinauf, vielleicht 1-2 Meter hoch. Und dann war das Erste, was einem dort auffiel, Fraukes bunte Kleidung, das rote T-Shirt und die blaue Jeans, nur bedeckt von ein paar kleinen Zweigen.
Es waren eigentlich nur Knochenreste, die wir gefunden haben, sowie die Bekleidung. Klar ist, dass der Leichnam dort wirklich über Wochen schon gelegen haben musste. Die Witterung hat dann entsprechendes dazu getan. Mhm. Es war sehr warm im Sommer, insbesondere auch zu der zweiten Fußball-Weltmeisterschaft. Mhm. Dadurch setzt natürlich der Verfaulungsprozess relativ schnell ein. Mhm. Tierfraß tut dann übrigens dazu, sodass letztendlich nur noch Skelettteile vorhanden waren und die Bekleidung.
Die Bekleidung aber sozusagen zerrissen auch oder intakt eher? Also
die Bekleidung war intakt. Offensichtliche Stoffdurchtrennungen, Beschädigungen waren also so nicht vorhanden, sodass man also daraus den Schluss ziehen konnte, dass zumindest von außen keine Gewalteinwirkung auf die Bekleidung stattgefunden hat.
Ein Jäger hatte Fraukes Leichnam gefunden. Östermann wollte mir seinen Namen nicht geben, das darf er aus Datenschutzgründen auch gar nicht. Also habe ich rumtelefoniert, habe mich von einem Jäger zum nächsten verbinden lassen, bis ich endlich den richtigen am Hörer hatte. Er ist ein ruhiger Mensch, eher einsilbig. Er hat auch noch nie ein Interview gegeben. Er war bereit, mir ein paar Fragen zu beantworten, aber er will nicht, dass ich seinen Namen nenne. Wir haben uns an der Stelle verabredet, wo er Frauke damals gefunden hat.
Ich bin 52 Jahre alt und hatte damals einen Begehungsschein hier oben im Jagdrevier und war auf meiner Runde, um einmal zu schauen, ob irgendwo die Sauen gebrochen hatten, die Gierstellen kontrolliert.
Er geht mit mir durch den Wald. Er zeigt mir, wo er damals nach den Wildschweinspuren geschaut hat. Ihm seien als erstes die Adidas-Schuhe aufgefallen. Es war ein Schock. Er brauchte einen Moment, um sich zu sammeln. Dann rief er seine Frau an, dass er später nach Hause kommen werde. Er habe gerade eine Leiche gefunden. Danach rief er die Polizei an.
Die Polizei hat erst gemeint, sind Sie sich sicher? Ich habe dann den Beamten gesagt, mit Tieren kenne ich mich aus, ich kann es nicht ein Tier zuordnen und den Rest müssen Sie entscheiden, weil dann bin ich raus.
Die Ermittler kamen in den Wald. Sie befragten den Jäger, aber er konnte ihnen nicht wirklich helfen. Ich habe sie ja nur gefunden, sagte er. Die Arbeit an der Fundstelle zog sich noch über Tage hin.
Wir haben natürlich nach Bergung des Leichnams dann auch den Bereich um die Fundstelle nochmal intensiv abgesucht, weil zu dem Zeitpunkt natürlich offen war. Wir keine Todesursache hatten, wir wussten nicht, woran die Frau letztendlich gestorben ist. Und wir uns da alle Möglichkeiten offen halten mussten. Sprich, wir konnten auch nicht ausschließen, dass theoretisch sie dort erschossen worden ist, obwohl die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch war, haben wir trotzdem mit Sprengstoffhunden nach Munitionsteilen und Geschossen und diesen Dingen gesucht. Einfach um nichts zu übersehen.
Die Suche endete ohne Ergebnis. Die Spurensicherung fand keine Munitionsreste.
Gab es Wagenspuren, Schleifspuren, aber irgendwas in der Richtung?
Nein, es gab weder Reifenspuren noch Schleifspuren in irgendeiner Form. Das ist aber auch dem Umstand geschuldet, dass eben der Körper dort schon relativ lange gelegen hat und einfach durch die Witterung potenzielle Spuren verwischt sind und nicht mehr da waren.
Die Ermittler ließen Fraukes Leichnam in die Rechtsmedizin der Uniklinik Münster bringen. Die Spezialisten untersuchten Fraukes Knochen. Zwei Fragen waren besonders wichtig. Wann ist Frauke gestorben und wie? Den Zeitpunkt konnte man nicht auf den Tag genau festlegen. Laut Gutachten ist Frauke entweder unmittelbar nach ihrem letzten Anruf oder wenige Tage danach gestorben. Die Mediziner kontrollierten jeden einzelnen Knochen auf Beschädigung. War irgendwo ein Bruch zu erkennen, der zeigen könnte, dass sie erschlagen wurde? Oder Spuren eines Projektils, die belegen würden, dass sie erschossen wurde? Oder eines Messerstiches? Aber sie fanden nichts. Was allerdings nicht komplett ausschließt, dass trotzdem eine Waffe benutzt wurde. Sie muss ja nicht zwangsläufig die Knochen beschädigt haben. Sie überprüften auch Frockes Zungenbein. Der Knochen liegt am oberen Ende des Halses. Wenn der gebrochen ist, ist das ein Indiz dafür, dass jemand erdrosselt wurde. Aber Frockes Zungenbein war intakt. Auch ein Erdrosseln ist damit zwar nicht hundertprozentig ausgeschlossen, aber es ist eher unwahrscheinlich. Denkbar ist, dass Frauke erstickt wurde. Ersticken hinterlässt keine Spuren an den Knochen. Wenn jemand erstickt wird, zum Beispiel mit einem Kissen, dann sieht man das später zwar häufig noch an Einblutungen in den Augen, aber das hätte man an Fraukes Leichnam nicht mehr erkennen können. Dafür hatte sie einfach zu lange im Wald gelegen. Fraukes Knochen und ihre Haare wurden auf Spuren einer Vergiftung untersucht. Nach einigen Wochen war das Ergebnis da. Es war negativ. Sie hatten nichts gefunden. Aber auch hier besteht keine Gewissheit. Denn nicht alle Substanzen sind in den Knochen oder Haaren nachweisbar. K.O.-Tropfen zum Beispiel baut ein Körper ziemlich schnell ab, sodass sie im Labor nicht mehr zu finden sind. Und das trifft auch auf andere Substanzen zu. Ob Frauke missbraucht wurde, ist unklar. Es gab keine Anzeichen dafür, aber ausgeschlossen ist auch das nicht. Die Ergebnisse der Rechtsmedizin waren für Östermann frustrierend. Das Gutachten ließ so gut wie alles offen. Es spielte dem Täter in die Hände, dass es so lange gedauert hatte, bis man Frauke fand. Wie hast du Frauke getötet? Hattest du eine Waffe? Ist es nur Zufall, dass man keine Spuren gefunden hat? Oder hat man die nicht gefunden, weil es sie gar nicht gab? Hast du vielleicht gar keine rohe Gewalt angewendet? Nur du weißt das. Du wirst die Bilder noch im Kopf haben. Was machen diese Bilder mit dir? Die Spurensicherung sicherte im Wald alle Gegenstände, die sie finden konnte. Es waren nicht viele, eigentlich nur Fraukes Kleidung und ein kleines Kreuz. Frauke trug es an einem Halsband unter ihrem Shirt. Das kleine Kreuz war aus Kupfer. Darin waren ein paar Kunststoffsteine eingearbeitet. Es war Modeschmuck, den niemand in Fraukes Familie kannte. Die Ermittler fragten sich, ob der Anhänger vom Täter stammen könnte. Sie veröffentlichten Fotos vom Kreuz, um Hinweise zu bekommen. Es dauerte Wochen, bis sie herausfanden, dass Frauke den Anhänger schon vor ihrem Verschwinden getragen hatte. Es gab alte Fotos von ihr. Darauf war das Kreuz klar erkennbar. Wieder eine Spur weniger. Was die Ermittler im Wald vergeblich suchten, waren drei Dinge. Erstens, Fraukes Handy, ein graues Nokia 6230 mit Kamera. Zweitens, Fraukes silberfarbene Armbanduhr, ein Modell der Marke Fossil. Und drittens, ihre schwarze Handtasche, in der auch ihr Portemonnaie mit ihrer EC- und Krankenkassenkarte waren. Die Polizei kann nur spekulieren, warum diese Gegenstände fehlten. Um Raub kann es dem Täter nicht gegangen sein. Geld wurde mit der EC-Karte nie abgehoben. Und weder Tasche, Uhr noch Handy waren viel wert. Vielleicht sind es Erinnerungen geworden für den Täter. Erinnerungen an Frauke und Erinnerungen an sein Geheimnis. Oder er hat die Dinge aus Vorsicht nicht dort liegen lassen, weil er Angst davor hatte, dass sie die Polizei zu ihm führen könnten. Vielleicht waren ja seine Fingerabdrücke drauf. Zwei Tage, nachdem man Frauke gefunden hatte, stand dann Ralf Östermann bei Ingrid Liebs vor der Tür. Zu dem Zeitpunkt hatte er die ersten Ergebnisse aus der Rechtsmedizin, die den Verdacht bestätigten, dass es wirklich Frauke war. Man hatte den Zahnstatus der Leiche abgeglichen mit Fraukes Patientenakte, die ihr Vater in seiner Zahnarztpraxis hatte. Frauke hatte ein makelloses Gebiss, keine einzige Füllung. Der Zahnstatus passte. Es war eindeutig.
War das, Frau Liebs, zu informieren?
Sowas ist nie schön, Herr Stawski. Ich habe schon immer gehasst, Todesnachrichten zu überbringen. Aber gut. Nein, das ist sicherlich auch eine Ausnahmesituation, in der nicht nur die Familie sich befindet, sondern auch eine Ausnahmesituation für die Ermittler oder für diejenigen, die diese Nachricht dann letztendlich jemandem beibringen müssen. Und wenn dann derjenige noch Opfer eines Tötungsdeliktes geworden ist, dann ist die Situation natürlich noch emotionaler und noch schwieriger. Das ist gar keine Frage.
Also natürlich ist die erste Frage, nehme ich an, was ist passiert?
Ja, natürlich. Das ist natürlich das, was die Angehörigen als erstes interessiert. Das ist ja ganz klar. Natürlich wollte Familie Liebs wissen, woran ist Frauke gestorben? Musste sie leiden? Oder? Das sind natürlich diese typischen Fragen, die dann immer wieder auftauchen. Die man aber leider nicht zufriedenstellend beantworten kann. Das muss man auch mal dann so sagen.
Östermann saß im Wohnzimmer von Fraukes Familie und im Grunde konnte er kaum eine Frage beantworten. Das Einzige, das er anbieten konnte, war, dass er versprach, dass er und sein Team jetzt alles tun würden, um den Tod ihrer Tochter aufzuklären. Er ahnte aber auch, dass das nicht leicht werden würde. Östermann hatte damals schon in unzähligen Tötungsdelikten ermittelt. Er wusste, wie unterschiedlich die Ausgangspositionen für die Ermittler sein können. Die meisten Mordfälle sind Sprints für die Polizisten. Oft dauert es nur Stunden oder Tage, bis sie eine Vermutung haben, wer der Täter sein könnte. Dann geht es vor allem darum, die Sache auch belegen zu können, Beweise zu finden, bevor sie zerstört werden, oder in den Vernehmungen ein Geständnis zu erreichen. In Fraukes Fall war Oestermann schnell klar, dass es kein Sprint wird, sondern eher ein Marathon. Ich erinnere mich noch an eine Situation auf dem Präsidium, als ich Oestermann interviewte. Er wollte mal wieder eine Zigarettenpause machen.
So. Okay, jetzt machen wir eine Pause, jetzt rauche ich nämlich.
Ja, machen Sie Ruhe. Das heißt, also, wir Oestermann, wir können doch irgendwann mal, wenn Sie wollen, müssen, auch raussetzen.
Wir müssen jetzt mal einmal vor der Tür gehen.
Ja, machen wir so.
Können wir ja nicht mehr.
Wir sind also auf den Parkplatz unten vor dem Präsidium gegangen. Wir standen zwischen den geparkten Autos. Oestermann rauchte. Er sprach darüber, wie schwer ihm sein Job manchmal fällt. Gerade im Fall von Frauke.
Ich sag mal, wir sind 9 Monate in Paderborn gewesen, haben da ermittelt. Das hinterlässt auch Spuren, das ist auch überhaupt keine Frage. Ne? Und natürlich auch viele emotionale Momente dabei gehabt. Da hat man mal, man kann sich das ja auch vorstellen, haben wir mal interessante Spuren, interessanten Hinweis. Aber die Hoffnung ist groß und dann zerplatzt die Blase, ne? Und dann fängt man wieder bei Null an. Das ist logisch.
Es war brutal für ihn und die Kollegen, wenn wieder eine Spur ins Nichts führte.
Es gibt halt noch manche Fälle, die einfach scheiße sind. Und um es mal auf den Punkt zu bringen, die Ausgangsposition im Fall Frau Kolisch, die war von vornherein für uns ausgesprochen beschissen, auf Deutsch gesagt.
Als Ermittler ist auch Oestermann eine Art Jäger. Bei jedem Mordfall nimmt er eine Fährte auf. Er sucht nach Spuren, die ihn immer weiterführen und am Ende zum Täter leiten. Nur wenn dieser Täter fast 4 Monate Vorsprung hat, dann ist es schwer. Dann sind viele Spuren längst verwischt. Es gibt ein seltsames Detail zum Fundort von Frauke. Der Wald, in dem sie gefunden wurde, heißt Totengrund. Es heißt, hier hätte es vor ewigen Zeiten mal Gräber gegeben, daher der Name Totengrund. Ich habe mich lange gefragt, ob es die Absicht des Täters war, Frauke an einem Ort mit diesem Namen abzulegen. Ob dieser Ort für den Täter auch ein Symbol war. Ob er wollte, dass es den Leuten auffällt und dass sie darüber nachdenken. Das setzt natürlich voraus, dass er selbst den Namen des Waldes gekannt haben muss. Auf Google Maps ist er nicht verzeichnet. Ich habe mit Leuten gesprochen, die im nächsten Dorf leben, also nur etwas über 1 Kilometer von der Fundstelle entfernt. Und bis auf wenige Ausnahmen kannten nicht einmal die diesen Namen. Die Art und Weise, wie Frauke dort abgelegt wurde, spricht eigentlich nicht dafür, dass der Täter eine besondere Botschaft damit verbinden wollte. Im Gegenteil. Oestermann sagt, es wirkte eher so, als habe der Täter Frauke einfach nur zügig loswerden wollen. Er hat sich zum Beispiel nicht die Zeit genommen, sie zu vergraben. Stattdessen hat er sie einfach nur abgelegt, etwas Reisig drüber geworfen und ist wieder weg. Vielleicht hatte er Angst, entdeckt zu werden und hat sich deswegen beeilt. Jedenfalls hatte das Ganze absolut nichts Symbolisches an sich. Es war einfach ein Ablageort. Aber trotzdem ist die Frage, warum ausgerechnet dort? Warum hat er sich diesen Wald und keinen anderen ausgesucht? Kann der Fundort vielleicht auch einen Hinweis auf ihn liefern? Ich weiß noch, wie ich vor einigen Jahren das erste Mal an der Fundstelle war. Ich fuhr über die Landstraße, durch diese Schneise. Rechts und links war überall hoher Wald. Die Straße verläuft an dieser Stelle komplett gerade. Ich bin also mit fast 100 über die Landstraße. Das erste Mal habe ich die Stelle gar nicht gesehen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich daran vorbeigefahren bin. Ich habe dann im nächsten Dorf gewendet und bin nochmal langsam die Strecke zurückgefahren. Irgendwann habe ich fast auf Schrittgeschwindigkeit runtergebremst. Da habe ich erst das Kreuz am Straßenrand entdeckt, das an Frauke erinnert. Gleich daneben führt ein kleiner, überwucherter Pfad in den Wald. Den hatte ich beim ersten Mal auch übersehen. Der Weg wird offenbar fast nie benutzt. Ich bin also dort reingefahren und schon nach ein paar Metern hat mir ein Schlagbaum den Weg versperrt. Den Schlagbaum gab es auch schon 2006. Tiefer konnte man also nicht in den Wald hinein. Ich habe dann den Wagen geparkt. In diesem Moment war ich für alle Autofahrer, die an der Stelle vorbeifuhren, unsichtbar. Der hohe, dichte Wald nahm ihnen die Sicht auf mich. Und in dem hohen Tempo, in dem sie hier vorbeirauschten, bemerkten sie den kleinen Weg gar nicht. Ohnehin fährt an dieser Stelle kaum jemand vorbei. Die Landstraße verbindet 2 kleine Dörfer. Das eine heißt Herbermwald und das andere Asseln. Von meinem geparkten Wagen aus waren es vielleicht noch 6-7 Meter bis zu der Mulde, in der Frauke lag. Als ich dann an der Fundstelle stand, dachte ich nur eins. Das ist der ideale Ort, um etwas zu verstecken. Oder um jemanden zu verstecken. Ich wollte es auch noch einmal nachts ausprobieren. Die Polizei vermutet nämlich, dass der Täter im Dunkeln unterwegs war, um Fraukes Leiche loszuwerden. Er war ja meistens im Dunkeln mit ihr unterwegs. Er fühlte sich dann wahrscheinlich sicherer. Also bin ich vor ein paar Monaten noch einmal gegen Mitternacht zu dem Wald gefahren.
Es ist wirklich so finster, wie ich es ganz lange nicht erlebt habe. Also man muss wirklich auch aufpassen, wo man hintritt, weil man nichts sieht. Also hier ist schon viel Gestrüpp und fragt man sich schon, ob er zumindest ein Licht dabei hatte, derjenige. Also auch wenn sich meine Augen jetzt schon gewöhnt haben an die Finsternis, ich kann trotzdem nur wenige Meter, wenn überhaupt, was erkennen und bleibe hier auch eigentlich permanent am Gestrüpp hängen. Ich bin jetzt sicherlich schon über 20 Minuten hier in der Ecke und immer noch ist kein einziges Auto vorbeigefahren. Er konnte das wahrscheinlich sogar in aller Seelenruhe tun, auch wenn er das mit Sicherheit nicht in aller Seelenruhe gemacht hat, weil er dafür wahrscheinlich zu viel Angst hatte.
Es war wirklich ein perfekter Ort, um unbemerkt einen Menschen verschwinden zu lassen. Ich frage mich, wie der Täter auf diese Stelle gekommen ist. Ob sie ihm bekannt war oder ob ein Zufall ihn hierhin geführt haben könnte. Ich besuche einen Mann, der sich in der Gegend so gut auskennt wie kaum jemand. Michael Klösener. Er lebt im nahegelegenen Dorf in Herbramwald.
Hallo, guten Tag.
Hallo Herr Klösener, schön Sie zu sehen.
Hallo.
Ja, schön, dass das klappt.
Kommen Sie rein.
Vielen lieben Dank.
Klösener war viele Jahre lang Heimatpfleger und Ortsvorsteher von Herbramwald. Mitte der 90er Jahre ist er hierher gezogen und hat ein Haus gebaut. Er mag die Natur. Herbramwald ist komplett von Wäldern umgeben. Egal in welche Richtung man das Dorf verlässt, immer muss man erstmal 2 oder 3 Kilometer durch den Wald fahren. Deswegen ist die Gegend auch unter Tagestouristen beliebt. Klösener kennt die vielen Wanderwege in der Gegend. Und natürlich kennt er auch die Ecke, in der Frauke gefunden wurde.
Das ist eine große Teilfläche des städtischen Forstes. Und dort war ein Bombentrichter, und der aus Kriegszeiten noch ist, weil man muss wissen, Herbramwald war zu Kriegszeiten eine Kaserne. Hier wurde Zweitaktersprit veredelt. Und zum Kriegsende sind 2 Zügen von den Amerikanern das hier bombardiert worden. Und aus dem Grunde heraus ist das für uns nichts Neues, dass in den Wäldern also Bombentrichter sind.
Das heißt, diese Kuhle, in der Frau lag, das war ein Bombentrichter. Also wie groß war denn dieser Trichter? Also wissen Sie das noch?
Die haben, wie die normal hier so sind, die haben so einen Durchmesser von 3 Meter, 3,50 Meter und dann vielleicht eine Tiefe von 1,50 Meter, 1,60 Meter. Die sind dann klar, die sind dann auch durch die vielen, vielen Jahre dann halt durch Reisig und Laub und so weiter, klar, dann verdichten die sich und wachsen dann hoch und irgendwann, ich denke mal, 20, 30 Jahren oder so, sieht man die dann auch nicht mehr.
Ne? Nur so eine Kuhle, ne? So eine,
ja, ja, klar.
Ich frage Klösener, was er glaubt, wie der Täter auf diesen Ort gekommen sein könnte.
Das macht keiner, der die Ecke nicht kennt.
Warum?
Ich muss wissen, dass sie nicht viel befahren ist. Ich muss wissen, dass ich auf freier Strecke dort anhalten kann. Und ich muss wissen, dass ich auf freier Strecke innerhalb kürzester Zeit einen Menschen oder einen Körper dort ablegen kann und den so abzulegen, dass der auch nicht sofort gefunden und gesehen wird. Sonst gibt das keine Logik, denn wenn ich irgendwo hinfahren würde, was weiß ich, irgendwo, sagen wir mal, im Bayerischen Wald, da wüsste ich nicht und da wüssten Sie nicht, wo, wenn wir keine Ortskenntnis hätten, wie wir das machen sollten. Klar gibt es immer Zufälle, aber das ist auch so ein bisschen Zufall zu viel, ne?
Also Sie sind der Meinung, da muss jemand sich entweder auskennen oder sich schlau gemacht haben bei dieser Stelle, ne?
Da bin ich von überzeugt, ja, absolut. Das eine oder das andere. Oder vielleicht auch beides zusammen.
Kanntest du diesen Ort wirklich? Ist dir diese ganze Gegend vertraut, weil du in der Nähe wohnst oder weil du hier aufgewachsen bist? Oder hast du diesen Ort extra gesucht? Bist du rumgefahren? Hast du die Ecke ausgekundschaftet? Fährst du eigentlich heute noch manchmal daran vorbei? Oder fährst du lieber einen Bogen drumrum? Als die Polizei damals fertig war mit der Spurenarbeit, hat Heimatpfleger Michael Klösener mit zwei Freunden aus Birkenholz ein Kreuz gesägt. Er hat es an den Straßenrand gestellt. Später haben Fraukes Mitschülerinnen und Mitschüler aus der Pflegeschule ein größeres Kreuz vorbeigebracht, das bis heute dort steht. Eingraviert ist nur der Vorname, Frauke. Darunter stehen ab und an frische Blumen oder eine Kerze. Ich weiß nicht, wer diese Dinge vorbeibringt. Fraukes Familie jedenfalls nicht. Sie meiden diesen Ort. In der Mordkommission von Ralf Östermann haben 11 Ermittler gearbeitet. Ihre Basis war in Paderborn, da haben sie ihre regelmäßigen Fallkonferenzen abgehalten. Auch die Namen von Fraukes Mitbewohner Chris und ihrem neuen Bekannten Nils spielten noch einmal eine Rolle, aber als Täter sind sie ziemlich schnell ausgeschieden. Daran haben auch die neuen Ermittlungen der Mordkommission nichts geändert. Ein besonderes Augenmerk hatte Östermanns Team auf den letzten Abend im Pub gelegt. Die Polizisten wollten jeden einzelnen Pubbesucher ermitteln. Das Problem war aber, der Abend war jetzt fast 4 Monate her. Der Pub ist groß und er war damals gerammelt voll. Es gab keine Videoaufnahmen von dem Abend, die Überwachungskameras funktionierten nicht. Trotzdem hatten die Ermittler irgendwann eine lange Liste mit den Namen vieler Pubgäste. Sie war aber eben noch lange nicht vollständig. Alle Pubbesucher von damals zu ermitteln, war einfach unmöglich. Was die Ermittler aber gleich wussten, war, dass an einem Abend, an dem die englische Nationalmannschaft gegen Schweden spielte, viele Briten im Pub gewesen sein dürften. In Paderborn gibt es eine britische Kaserne. Damals waren noch tausende Soldaten dort stationiert. Östermanns Team rief bei den Ermittlern der britischen Militärpolizei an, der Special Investigation Branch, und bat um Amtshilfe. Auf dem Kasernengelände hat die deutsche Polizei nämlich nichts zu suchen. Die Briten reagierten offen. Immer, wenn es auch nur einen vagen Hinweis in Richtung eines englischen Soldaten gab, half die Militärpolizei mit. Es gab einige Befragungen von Soldaten, aber nie führten die zu etwas. Östermann zweifelt bis heute daran, dass ein britischer Soldat hinter der Sache stecken könnte. Zum einen wegen der möglichen Sprachbarriere. Sie hätte es einem britischen Täter, der vermutlich nicht fließend Deutsch spricht, sehr schwer gemacht, Frauke während der Anrufe zu kontrollieren. Das zweite Problem für einen Soldaten wäre der Raum gewesen, den er benötigt hätte, um Frauke festzuhalten. In der Kaserne sei das unwahrscheinlich, sagt Östermann, weil es dort eine Wache am Eingang gibt und die soziale Kontrolle sehr groß ist. Ein Soldat hätte auch nicht einfach längere Zeit verschwinden können, um mit Frauke irgendwo anders unterzutauchen. So etwas würde unter Kameradinnen und Kameraden wahrscheinlich schnell auffallen. Ein anderer Ermittlungsansatz waren Fraukes Chats. Die wurden ja schon einmal von der Polizei durchgearbeitet, aber Östermanns Leute haben das noch einmal viel gründlicher gemacht. Bei jeder Person, die auch nur im Ansatz interessant sein könnte, weil sie in den Chats vielleicht etwas zu neugierig war, stellten die Beamten persönliche Ermittlungen an. Sie schwärmten deswegen aus nach ganz Deutschland.
Diese Leute, mit denen die Frau Kontakt hatte da in diesen Foren und so weiter, was waren das für Leute? Waren das einfach junge Leute wie Sie, die genauso Kontakte suchten einfach oder waren da auch Leute bei, wo Sie sagen, seltsam?
Das waren eigentlich fast ausschließlich, auch junge Leute, die ähnlich wie die Frauke einfach Spaß dran hatten, sich so auszutauschen in diesen Foren, ohne dass das jetzt immer unheimlich sinnhaft war, sondern einfach, man kannte sich und man schrieb sich und was machst du gerade und ich mach das und ich mach jenes und ne, so in dieser Art.
Es gab niemanden, der Frauke da belästigte.
Also wir haben zumindest keine Hinweise darauf gefunden. Wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass sie von diesen Mitgliedern der Foren belästigt worden ist. Nein, dann gab es keine Hinweise für. Ebenso wenig gab es Hinweise, dass sie sich im Forum oder in einem der Foren für den Abend noch verabredet hätte. Auch darauf haben wir natürlich unser Augenmerk gelegt. Und das war auch wesentlicher Bestandteil oder Ziel der Auswertung, da irgendwelche Hinweise in diese Richtung zu bekommen. Aber da kann man auch heute noch mit absoluten Sicherheit sagen, das war nicht so.
Von Woche zu Woche sahen die Ermittler weniger Ansätze. Ende Oktober, einen knappen Monat, nachdem man Frauke gefunden hatte, stand dann die Beerdigung an. Die Rechtsmedizin hatte Fraukes Leichnam inzwischen freigegeben. Fraukes Familie hatte gemeinsam mit Chris eine Grabstelle auf dem Friedhof in Lübeck ausgesucht. In der Zeitung erschien eine Ankündigung. Ganz oben stand: Nach Wochen verzweifelten Suchens, Hoffens und Wartens besteht nun die Gewissheit, dass wir von dir Abschied nehmen müssen. Es gab kein Sterbedatum, nur das Jahr 2006. Eingeladen waren alle. Es kamen Hunderte in die St. Andreaskirche in Lübbecke. Fraukes Mitschülerinnen und Mitschüler aus Paderborn reisten in einem Bus an. Die Menschen strömten auf die Kirche zu. Sie hielten sich an den Händen. Sie nahmen sich in den Arm. Viele von ihnen weinten. Was sie nicht bemerkten, war, dass sie jemand aus der Ferne beobachtete und fotografierte. Es war die Polizei. Sie vermutete, der Täter könnte hier sein. Hier unter den Leuten, die um Frauke trauerten. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 6 von Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Den kompletten Podcast könnt ihr zuerst kostenlos auf RTL Plus Musik, der neuen App für Musik und Podcasts, hören. Ihr könnt ihn aber auch auf allen anderen Plattformen hören. Dort gibt es jede Woche eine neue Episode. Eine Sache noch. Wenn ihr was wisst, wenn ihr wirklich einen Hinweis zu Fraukes Verschwinden oder dem Mord an ihr habt, dann meldet euch. Aber bitte keine Spekulationen. Es helfen nur konkrete Hinweise. Wendet euch an jede Polizeistelle, an Fraukes Mutter Ingrid Liebs oder auch an mich. Die Kontakte findet ihr in den Infos zu diesem Podcast. Klickt einfach auf die Beschreibung. Frauke Liebs ist ein Podcast von mir, Dominik Stafski. Ich will mich bei den Leuten bedanken, die mir dabei geholfen haben. Vor allem bei Miriam Ahns für die viele Beratung bei meinen Texten und der gesamten Produktion. Und bei Ivy Hase von der Audio Alliance, die das Projekt redaktionell betreut hat und viele Tage mit mir im Studio saß. Das Sounddesign stammt von Andolin Sonnen. Die Musik wurde produziert von Paul Eisenach. Danke an Nicolas Femerling, Christopher Koch, Lorraine Rahe und Patricia Wirwig von der Audio Alliance. An meine Kolleginnen und Kollegen vom Stern, an Giuseppe Di Grazia, Isa von Heil und Oliver Kreuz. Und an das Team von UFA Show and Factual, mit denen ich eine TV-Dokumentation zu diesem Fall produziert habe. Danke auch dem Paderborner Radiosender Radio Hochstift, der uns die alten Radionachrichten noch einmal eingesprochen hat. Und an Verena Runne, die in diesem Podcast Frauke ihre Stimme leiht. Das Projektmanagement lag bei Linus Günther und Melissa Wolf.